Bindet ihn los und führe ihn her. Falls euch jemand fragt, was tut ihr da? Dann antwortet, der Lehrer braucht ihn und schickt ihn gleich wieder hierher zurück. Da gingen sie, fanden einen jungen Esel an der Tür außen auf der Straßenseite angebunden und banden ihn los. Sie führten den jungen Esel zu Jesus, legten ihre Obergewänder darauf und er setzte sich auf ihn. Viele breiteten ihre Obergewänder auf dem Weg aus, andere Laubbüschel, die sie auf den Feldern abgeschnitten hatten. Die Vorangehenden und Nachfolgenden riefen laut, Hilf doch! Gesegnet sei, wer im Namen Gottes hereinkommt. Gesegnet sei das kommende Reich unseres Vorfahren David. Hilf doch, du in der Höhe. Er ging hinein nach Jerusalem, in den Tempel. Es liegt auf der Hand, dass Jesus diesen Einzug in Jerusalem sorgfältig geplant hat. Im vorherigen Kapitel sind ein paar einsame Verse, ganz alleine gelassen, ohne Erklärung, wo es heißt, Jesus ging in die Stadt, in den Tempel, schaut herum und dann ging wieder. Das ist alles, was da steht. Wieso? Ja, Teil seiner Planung. Es war nicht so, dass die Jünger zu wildfremden Menschen gingen und den ersten Esel entführen sollten, den sie dort fanden. Das wäre Diebstahl. Nein, so wird das nicht geschildert. Jesus handelt mit Absicht. Die Aktion ist vorbereitet worden. Absprachen sind schon getroffen. Die Menschen in dem Dorf, wie in vielen anderen Dörfern, haben offenbar gehört, dass Jesus in der Gegend sei. Ja, und warum will Jesus den Esel? Ein kleiner Hinweis. Durch die ganze Zeit seines öffentlichen Auftretens handelt Jesus in der Tradition der alttestamentlichen Propheten. Die Propheten haben die Mächtigen kritisiert und die Armen und Schwachen und Schwächen wieder aufgerichtet. Das nämlich ist Sünde. Nun, wir neigen dazu, Sünde anders zu betrachten, in den kleinen Begebenheiten zwischen Menschen, Ärger in der Familie, Wut mit dem Nachbarn. Aber für die Propheten ist Sünde das Unrecht an die Armen und Schwachen. Immer wieder sagen sie, die Mächtigen sollen sich bekehren. Von ihrem Machtmissbrauch und ihrer Geldpolitik umkehren und sich um die Hungrigen, die Waisen und Witwen kümmern. Die Herrschaft Gottes soll anfangen und die Herrschaft der Reichen und Mächtigen in Frage gestellt werden. Jesus sieht es genauso. Macht gepaart mit Reichtum führt zu Unrecht. Und zu diesem Zweck, jetzt am Palmsonntag will er nun einen öffentlichen Protest anzetteln. Er will in der Öffentlichkeit die Aufmerksamkeit auf die Missstände in seinem Umfeld lenken. Ja, wie sehe ich das in der Palmsonntagsgeschichte? Das möchte ich euch jetzt ein bisschen erklären. Nun aber, Jesus hat auch ein zweites Ziel vor Augen. Er will nicht nur Missstände anprangern und beklagen, er will zudem die Bevölkerung, sein jüdisches Volk, animieren, etwas zu tun. Und was genau sollen sie tun? Darauf kommen wir später zurück. Also, nochmal zu den Vorbereitungen. Im Markus-Evangelium wird geschrieben, er schickt Leute los, um einen Esel zu holen. Alles sorgfältig geplant. Die Leute haben schon Laubbüschel geschnitten. Und sobald Jesus erscheint, gibt es Jubelrufe. Ja, was soll diese ganze Aktion bezwecken? Um das zu verstehen, ist es hilfreich, etwas über die Umstände in Jerusalem von damals zu wissen. Es war nämlich so, jedes Jahr zum Passafest besuchte der römische Präfekt die Stadt Jerusalem. Man könnte das in etwa wie bei erhöhten Polizeipräsenz bei einem besonders gefährlichen Fußballspiel vorstellen. Der Präfekt bzw. Statthalter ist der persönliche Vertreter des allmächtigen römischen Kaisers Tiberius. Sein Name, ihr kennt ihn, Pontius Pilatus. Und warum ist er da? Er ist schließlich kein Jude. Ihm ist die Religion, ihm sind die ganzen Feierlichkeiten um Passa völlig fremd. Obwohl Jerusalem die traditionelle Hauptstadt ist, kommt er ganz selten in die Stadt eigentlich. Er hat einen für ihn viel bequemeren Sitz an der Küste, am Mittelmeer, die römisch geprägte Stadt Caesarea Maritima. Aber er kommt trotzdem. Warum? Das hat mit der Vergangenheit zu tun. Immer wieder hat es Krawalle in Jerusalem während der großen religiösen Feste gegeben. Tausende von Menschen versammelten sich und dachten zurück an die glorreichen Zeiten. Ach, sie dachten an König David. Und an das Kommen eines Retters. Zugleich beklagten sie sich über das Unrecht der Römer. Ihr Land wird von ihnen gestohlen. Die Steuern sind zu hoch, die Menschen verhungern und das Volk wird dauernd beleidigt. Und all das geschieht mit der Unterstützung der Führungsschicht des eigenen Volkes. Folglich gab es immer wieder Tumult und Unruhe in der Stadt während der hohen Festtage. Daher musste jedes Mal der Präfekt eben in der Stadt seine Stärke zeigen. Lasst uns einen Blick zurückwerfen. 4 Jahre zuvor, als Pilatus im Jahre 26 in sein Amt eingeführt wird. Pilatus wird durch den Kaiser zum Präfekt genannt und er nimmt das zum Anlass, mit einer großen Armee bis an die Zähne bewaffnet in die Hauptstadt Jerusalem einzumarschieren. Und seine Soldaten tragen ein Feldzeichen oder Standbild mit dem Bild des Kaisers darauf. Ihr wisst ja, dass im Islam es ein Bilderverbot gibt. Ja? Kein Koran, keine Moschee darf Menschengesichter abbilden. Genau so war das bei den Juden damals. Da muss man nur im 2. Mose 20 hineinschauen. Und auf seinem Feldzeichen hat Pilatus ein Gesicht. Das ist nicht irgendein beliebiges Menschengesicht. Es geht um den Gott der römischen Armee. Ja, das ist, was wir den imperialen Kult nennen. Dem Kaiser wird tatsächlich zu Zeiten Jesu als Sohn Gottes gehuldigt. Er wird tatsächlich angebetet. Vor dem Feldzeichen mit dem Bild des Kaisers wird auch religiös geopfert werden. Vor und nach einer Schlacht. Und nun kommt Pilatus im Jahre 26 in die Stadt mit diesem Feldzeichen. Er bringt die Bilder über Nacht an die Außenwände eines Gebäudes an. Und ihr könnt euch vorstellen, was am nächsten Morgen los war. Großer Trubel. Wegen des Tumults zieht Pilatus dann seine Truppe zurück und verschanzt sich dann wieder in seine Hauptstadt Caesarea. Und wie reagieren die Juden? Nach Josephus, dem Historiker, gehen 7000 Menschen auf einen Protestmarsch dahin. Und sie halten dort einen Protest ab. Der neu in sein Amt eingesetzte Pilatus ist nervös, gereizt, genervt. Er lädt die Menschen zu einem vermeintlichen Gespräch ein. Die Protestgruppe soll auf dem großen Marktplatz, die Agora, wo Pilatus im Voraus seine Soldaten heimlich angewiesen hat, alle zu töten, sobald die ersten Anzeichen eines Aufstands losgeht. Dort, wo er eine große öffentliche Demo erwarten wird, lauern unmittelbar dahinter die Militärs mit mörderischer Absicht. Und Pilatus richtet das Wort an die versammelten Juden und sagt, ihr müsst nach Hause gehen oder sterben. Das Standbild in Jerusalem bleibt. Da wird nichts ändern. Und was passiert? Eine ganze Woche lang protestieren die Menschen friedlich vor dem Sitz des Präfekts. Sie knien nieder. Sie beten und weigern sich wegzugehen. Sie wollen lieber sterben, als diese heidnischen Göttersymbole in Jerusalem zuzulassen. Und schlussendlich gibt Pilatus klein bei. Er lässt das Feldzeichen Jerusalem entfernen. Für ihn war das eine große Blamage. Gerade am Anfang seiner Zeit, seiner Dienstzeit in Judäa. Ich überlasse euch nun die Frage, was sagt das über die Situation später, wenn Pilatus fragt, wollt ihr lieber, dass ich Jesus befreie oder Barabbas? Als der jüdische Schriftsteller Pinchas Lapide über diese Erzählung nachdachte, kam er zur Schlussfolgerung, in dieser Situation gelang es, dank jesuanischer Taktik Gewaltlosigkeit in politische Macht umzumünzen, wie es später auch Gandhi in Indien und Martin Luther King im Staat Mississippi fertigbrachten. Und in welchem Jahr geschah das? Wie gesagt, das Jahr 26. Also es war kurz bevor Jesus sein öffentliches Wirken anfing. Also gab es jesuanische Taktik noch bevor Jesus selbst diese Taktik angewandt hat. Ich finde es höchstwahrscheinlich, dass der junge Jesus selbst von diesem Ereignis und von dem friedlichen Handeln seiner Glaubensgenossen tief beeindruckt war. Hier war ein klares Beispiel, wie man mit gewaltfreiem Widerstand übermächtigen Gegnern trotzen kann. Gewaltlosigkeit kann über Gewalt und Gewaltandrohung siegen. Nicht immer, aber es kann. Und nun zu unserer Bibelstelle. Das Palmsonntagsereignis findet etwa um das Jahr 30 statt. Der Protest gegen Pilatus ist gut 3 oder 4 Jahre her. Jesus gibt Anweisungen an seine Ausbildungsgruppe, also seine Jünger und Jüngerinnen, einen Esel zu bestellen. Ja, und keine Überraschung, Pilatus ist wieder da. Für ihn ist das inzwischen die übliche Routine. Er kommt mit seinem bewaffneten Gefolge vom Westen her. Seine feierliche Einzug durch das große Stadttor im Westen, vermutlich da, wo jetzt das Jaffa-Tor steht, ist unübersehbar. Würdevoll bekleidet, mit Truppen hoch zu Ross, mit Fahnen, Trompeten, mit Waffen, die in der Sonne glanzen und natürlich mit dem goldenen Adler als Zeichen der Übermacht Roms. Er wird nun in der militärischen Garnison Burg Antonia beherbergt, unmittelbar neben dem Tempel, wo bisher so oft Unruhen während der Festlichkeiten stattgefunden haben. Es ist interessant zu fragen, wie wird Pilatus empfangen? Wie wird er begrüßt? Das Volk ist wahrscheinlich misstrauisch, man kann nur spekulieren. Aber ganz sicher sind alle Würdenträger beim Empfang da. Die führende Schicht der Juden, die Hohepriester, die Adligen, die Steuereintreiber, alle, die am Tropf der Römer hängen, sind anwesend und erweisen ihrem Dienstherr die Ehre. Es war normal, dass ein römischer Herrscher am Stadttor begrüßt und in die Stadt geführt wird. Doch spürt die Stadt, etwas ist los. die ganze Stadt voll mit Menschen, die auf den umliegenden Regionen gekommen sind, hat mitgekriegt, dass der Präfekt ankommt. Einige haben dem Schauspiel wohl beigewohnt. Die anderen haben die Erzählung vielleicht mitgekriegt, dass Jesus was plant. Doch diesmal bleibt das Volk ruhig. Zunächst bleibt sie ruhig. Aber dann, ja dann, am nächsten Tag handelt Jesus. Er kommt vom Osten her, aus Bethanien, am Ölberg, also aus der entgegengesetzten Richtung. Das Eingangstor, vermutlich der Vorgänger zum heutigen Löwentor, ist klein. Das Volk wird im Voraus informiert, in Bereitschaft versetzt. Es hat mitgekriegt, dass der berühmte Held aus Galiläa zu ihnen unterwegs ist. Ist er der Messias? Wird er nun den Aufstand gegen Pilatus wagen? Wird er hoch zu einem mächtigen Kriegsross reiten? Wie viele Waffen wird er bei sich führen? Nein, da erscheint er in Demut und ohne Waffenschutz. Jesus kommt mit seiner Gefolgschaft. Eine bescheidene Gruppe von Frauen und Männern läuft in staubigen Sandalen auf die Stadt zu. Jesus reitet auf einem Esel, dem Tier der Armen und der Bauern und Bäuerinnen. Auf das Tier hatten die Jüngerinnen ihre bescheidenen Kleider gelegt. Es ist keine Demonstration von Macht, sondern fast wie Straßentheater. Und wie reagiert das Volk? Jesus wird tatsächlich als König Israels gefeiert. Aber Vorsicht! Verstehen die Leute nicht, wer ihnen zuschaut? Sicher, doch. Sie wissen sehr wohl, dass eine Menge römische Soldaten in der Stadt ist. Und sie wissen ebenfalls, dass die Römer ganz empfindlich reagieren werden. In der Stadt sind auch Informanten, die alles beobachten und an den römischen Präfekten weitererzählen werden. Sie wissen, dass Menschen im Hintergrund Notizen machen, Beobachtungen anstellen, Stellungnahmen einholen, um die politische relevante Handlungen des Volkes abschätzen. Eben wie heutzutage, wenn wir öffentliche Demos das genauso haben. Und dennoch, wie reagiert das Volk? Es feiert trotzdem seinen neuen Held, den neuen Anführer. Es begrüßt ihn tatsächlich als König Israels in der Stadt. Eine eindeutige Verweigerung der Ehrerbietung an den Kaiser und seinen Repräsentanten. Eine Abwendung von Rom. Ja, eben eine Demo gegen römische Herrschaft. Manche in der Menge denken wohl, heute geht's los. Jetzt geht's los. Es ist der Anfang von etwas Großartigem. Es wird der Beginn eines neuen Friedensreiches. Während andere im Hintergrund Wetten abschließen, wie lange es dauern wird, bis das Volk die Lust verliert, sich vom neuen König abwendet und nach dem Kopf dieses Mannes ruft. Und die Skeptiker sollen Recht behalten. Dennoch verstehen die Leute, was los ist. Sie verstehen, dass der junge Esel kein Streitross ist, dass der Friede wichtiger ist als die Gewalt. Sie verstehen, dass keine Gewalt Probleme lösen kann, dass Gewalt nur immer neue Probleme geschaffen hat. Unsere Gewalt in Libyen vor 5 Jahren, das Frieden bringen sollte. Und was ist jetzt los in Tripoli? Ja, da geht's wieder los mit dem Krieg. Täglich erlebt das Volk, dass neue Truppen nur die Steuern in die Höhe treiben und tödliche Demonstrationen unvermeidlich macht. Terror und Hass blühen unter einem solchen Regime und die Waffen fressen den Frieden. So lese ich die Palmsonntagsgeschichte. Ja, was machen wir daraus? Wie ist dieser Feiertag für uns relevant? Zunächst stellen wir fest, Jesus erlebt hier keinen großen Triumph. Die feierliche Aktion ist eben nicht als Erfolg zu begreifen. Diese kurze Episode, diese berauschende Zeit der vermeintlichen Vollendung ist nicht eine Rebellion. Hier ergreift Jesus nicht die Macht. Seine Handlung ist eher als politisches Statement intendiert, als Rüge an die jüdische Führung, die mit den Römern zusammenarbeitet, als Gegendemo zu Pilatus' triumphalen Einzug in die Stadt. Alle Anwesenden sollen zum Nachdenken angeregt werden, durch eine Art Straßentheater, wie ein Prophet das eben tut. Hat Jesus auf die Volksmenge gesetzt? War es seine Strategie, eine Revolution anzuzetteln? Ich denke nicht. Jesus hat einen anderen Traum. Er war nämlich für jahrelang mit seinen Jüngern und Jüngerinnen unterwegs gewesen. Sie sind bei ihm in die Schule gegangen. Das war seine Ausbildungsgruppe. Immer wieder unterrichtet er über das Reich Gottes. Und sie lernen von ihm, wie das Reich Gottes ganz praktisch in einer Gemeinschaft Gestalt annehmen kann. In einer Gemeinschaft wie diese heute Morgen hier. Denn Jüngerschaft ist eine Ausbildung für die Mitarbeit am Reich Gottes. Die Menschen, die dauerhaft miteinander zusammen sind, einander gegenseitig dienen und lieben. Sie lernen, dass Träume von einer Machtergreifung durch Jesus zurückgewiesen werden. Sie lauschen seiner Worte, sie beobachten seine Handlungen, sehen die Welt nun aus einer ganz anderen Perspektive, mit anderen Werten. Und sie haben gelernt, die Realpolitik mit kritischen Augen zu sehen und die Politik der Liebe mit offenen Augen zu sehen. Und sie lernen, wie man das alternative Reich Gottes in die Öffentlichkeit hineinbringt. Jesus träumt nicht von einer Revolution. Er handelt im Bewusstsein, dass sie sich ereignet. Er setzt das Reich Gottes um und lädt uns dazu ein, mitzumachen. Seine Strategie für eine Welt in Frieden hat er schon mit dieser Basisgemeinde ganz praktisch in die Tat umgesetzt. Mit dieser Kerngruppe von Menschen. Und ihre Übung ist das Reich Gottes. Hier gibt es Dienen, nicht Herrschen. Hier gibt es Lieben, nicht sich durchsetzen. In der Kraft Gottes nach höherem Streben, nicht zufrieden zu sein mit dem, was schon ist, nicht mit Gewalt, sondern gewaltfrei leben und vieles andere mehr, was ihr alle schon wisst. Ja? Und so blüht die Gemeinschaft auf. Die Gemeinschaft lebt das Ziel vor, auch nach dem Tod und der Auferstehung Jesu. Diese Gemeinschaft beschließt, wir werden diesen Weg weitergehen. Dem neuen König weiterhin die Treue halten, uns für eine gerechte Welt einsetzen, den Römern unsere Welt trotzen, doch nicht mit einer kopflosen Konflikt- oder Konfrontationsstrategie, sondern mit einer Strategie, die das Leben fördert. Jesus will, dass das jüdische Volk und auch die Gemeinde Mückmühl durch seine öffentliche Tat befähigt wird, die eigene Stimme zu erheben und selbstbewusst ja auch für eine andere Politik aufzustehen und einzustehen. Ja, die Gemeinde Jesu soll mehr tun als lediglich grummeln. mehr als lediglich hinter vorgehaltener Hand und im privaten Kreis Kritik an die Politik anbringen. Die Ungerechtigkeit soll publik werden. Zum Weg Jesu gehört auch Widerstand. Ja, Widerstand ist, wie die Kirche die Botschaft vom Reich Gottes in die Öffentlichkeit vorlebt. Der Martin Luther King hat mal gesagt, so im Sinne Jesu, die größte Sünde ist Gleichgültigkeit, apathisches Schulterzucken, das träge Gefühl, dass man sowieso nichts ändern kann. Der Weg aus dieser Trägheit zeigt uns Jesus. Sein Beispiel führt dazu, dass die Sprachlosen ihre Sprachfähigkeit finden. Durch eigenständiges Handeln entwickeln wir als Jünger und Jüngerinnen ein Bewusstsein für unsere Handlungsfähigkeit. Durch ein würdevolles Auftreten spüren wir unsere eigene Würde. Das habe ich neulich auf der Insel Lesbos erlebt, bei den Flüchtlingen dort. Diese Leute, die sind wirklich arm dran. Sie werden immer wieder mit Rassismus und mit bürokratischen Hürden und mit polizeilicher Gewalt gedemütigt. Aber inzwischen haben sie gelernt, in der Öffentlichkeit aufzutreten, das unterdrückerische Handeln der Behörden anzuprangern und für ihre Rechte zu demonstrieren. Und man merkt, wie sie dann wieder selbstbewusst werden. Durch Demos spüren Menschen einen besonderen Stolz. Nach vielen Jahren der Demütigung gewinnen sie den Eindruck, ihr Selbstwert sei erhöht worden. Wir sind Menschen mit Würde. Wir sind fähig, unsere Stimme in der öffentlichen Diskussion einzubringen. Wir sind unserer eigenen Selbstbestimmung fähig, auch hier in Mückmühl. Und wer sich sagt, ja, kann man wirklich etwas tun? Ist das schon gelungen? Dazu habe ich hier ein Pamphlet mitgebracht, das wir herausgebracht haben vor ein paar Jahren. Das heißt, 55 Erfolge für die Gewaltfreiheit, wo Menschen auf den Weg Jesu gegangen sind, wie am Palmsonntag. 55 Beispiele vom Jahre 1900 bis zum Jahre 2006, ganz kurz geschildert, wie Menschen sich organisiert haben und gegen Unrecht in ihrer Umgebung etwas bewirkt haben und das Leben Leben gemacht hat, das Leben wieder lebendig gemacht haben. In der Gemeindearbeit, in der Friedensarbeit, um ein ehrgeiziges Ziel zu erreichen, brauchen wir mehr als lediglich Träume. Wir brauchen Strategie, wir brauchen Verwirklichung im Hier und Jetzt. Wir brauchen ermutigende Schritte von dem, was wir in der Zukunft erreichen wollen. Und das können wir hier tun, auch hier in Mückmühl, den Raum schaffen, wo Menschen ohne Hoffnung, ohne Aussichten, ohne Frieden Gutes erleben und entdecken, dass Gott ihnen mit Würde geschaffen hat. Als Vorgriff auf das, was noch in Zukunft kommen wird. Zum Schluss meiner Predigt möchte ich einen Teil aus der Bergpredigt vorlesen, die Seligpreisungen, aber in einer modernen Übersetzung, die stammt von einem Palästinenser, Elias Shakur. Der sagt dieses Wort selig da, im Aramäischen, wie Jesus gesprochen hat, ist das Wort aktiver als lediglich unser deutsches Wort selig. Also wie folgt, hört einfach mal zu. Jesus setzte sich auf einen Berg, versammelte seine Jünger und Jüngerinnen um sich und sagte, ich heiße euch selig, denn ihr seid nun beauftragt, die ihr in Armut harrt, denn euer ist das Himmelreich. Nun seid ihr an der Reihe, die ihr da unter Gewalt leidet, denn ihr sollt getröstet werden. Steht auf, ihr Sanftmütigen, denn ihr sollt das Erdreich besitzen. Auf geht's! die ihr da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn ihr solltet satt werden. Macht euch auf, ihr Barmherzigen, denn ihr sollt Barmherzigkeit erlangen. Los geht's, die ihr da reinen Herzen seid, denn ihr werdet Gott sehen. Packt es an, ihr Friedfertigen, denn ihr sollt doch Gottes Kinder heißen. Ihr seid nun beauftragt, die ihr um der Gerechtigkeitswillen verfolgt werden, denn eure ist das Himmelreich. Ja, ihr seid nun bevollmächtigt. Wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles, seid zuversichtlich und lasst euch nicht verbiegen, denn euer Lohn ist groß im Reich Gottes, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Amen.